Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Christian von Stülpnagel im Studio. Moin und schönen guten Abend. Bei uns geht es heute um Wintersport. Wir schauen zurück auf das schlechte Abschneiden der deutschen Springer bei der Vier-Schanzentournee. Dazu ein Interview mit dem DSV-Sportdirektor Horst Hüttel. Außerdem kommt der deutsche Frauenhandball nicht zur Ruhe. Nach Psychoterrorvorwürfen bei der HSG Blomberg-Lippe im Oktober gibt es jetzt neue Recherchen. Und wir blicken in die USA, wo es nach dem Herzstillstand bei einem Spieler in der National Football League Lob für den Umgang mit dem Thema gibt. Zunächst aber in den Schnee von Val di Fiemme. Dort hat es heute eine kleine Sensation gegeben. Mit Katharina Hennig gewinnt zum ersten Mal eine deutsche Läuferin eine Etappe bei der Tour de Ski. Für Henning ist es der erste Weltcupsieg überhaupt. Kersten Eichhorn berichtet.
Katharina Hennig war begeistert. Sie strahlte in Val di Fiemme mit der Sonne um die Wette. Mit 26 Jahren endlich der erste Weltcupsieg.
Ja, also ich bin einfach glückselig gerade, dass das jetzt heute geklappt hat. Ich war so gespannt, wie ich mich heute fühle nach den 4 Läufen gestern. Es war sehr hart, aber ich habe mich körperlich echt gut gefühlt und wusste ja, ich habe jetzt schon ein paar Rennen hier gemacht, auf was es am Ende ankommt.
Der Triumph bei der Tour de Ski auf ihrer Lieblingsstrecke, die 15 Kilometer. Auf den letzten Metern verwies die Oberwiesenthalerin die gesamtführende Frieda Karlsson und die Finnin Kerttu Niskanen auf die Plätze 2 und 3. In der Gesamtwertung der Tour de Ski kletterte Katharina Hennig vor der letzten Etappe am Sonntag auf Rang 4. Bei den Männern triumphierte über die 15 Kilometer erneut Seriensieger Johannes Hüsflot Klæbo, der Titelverteidiger aus Norwegen. Er siegte im 6. Rennen zum 6. Mal. Ein starkes Rennen zeigte auch Friedrich Moch aus Isny. Er wurde immerhin 12.
Die Stimmung bei Katharina Hennig ist nach ihrem ersten Weltcupsieg also sehr gut. Ganz anders hingegen bei den deutschen Skispringern. Für sie war es die schlechteste Vier-Schanzentournee seit 2011. Kein Springer in den Top 10, kein Podestplatz bei den einzelnen Springen. Und dabei waren die Erwartungen von Bundestrainer Steffen Horngacher vor der Tournee doch so hoch, berichtet Michaela Sachenbacher.
Alles in allem bin ich eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen, weil ich noch nie mit so einer guten Mannschaft zur Vier-Schanzentournee gefahren bin.
Hoppla! Was Bundestrainer Horngacher da vor Beginn der Tournee in Oberstdorf gesagt hat, war weit an der Realität vorbei. So schlecht, und das muss man ganz ehrlich sagen, war die deutsche Mannschaft schon lange nicht mehr. Der Anfang noch vielversprechend mit Platz 4 und 6 für Karl Geiger und Andi Wellinger in Oberstdorf.
Geiger fliegt weit! Knapp über die grüne Linie!
Auch die Plätze 8 und 11 für die beiden beim Neujahrspringen waren noch in Ordnung, aber dann das Debakel von Innsbruck.
Und Geiger fällt runter wie ein Steinplumpster hier in den Aufsprunghügel.
Geiger verpasste die Qualifikation und verspielte damit eine gute Gesamtplatzierung. Und von da an lief irgendwie bei der gesamten Mannschaft nichts mehr. Einzige Ausnahme Philipp Raimund. Der Youngster landete bei seiner Tourneepremiere bei allen Springen unter den besten 15. In der Gesamtwertung wurde er 13. und war zu Recht mega happy.
Persönlich habe ich auch gefühlt gewonnen. Also ich bin einfach nur stolz, glücklich und zufrieden.
Der Rest des Teams suchte vergeblich nach Gründen für das schlechte Abschneiden.
Kann es noch nicht so wirklich in Worte fassen. Also das war heftig.
Man will einfach nicht kurz springen, seien wir ganz ehrlich, und nervt mich gerade.
Von dem, was ich mir vornehme, beziehungsweise was ich an der Chance ansteuern will, immer schlechter geworden.
Andi Wellinger landete noch als Bester auf dem 11. Gesamtrang. Ansonsten kein einziger Podestplatz, keiner unter den besten 10 in der Gesamtwertung. Stefan Horngacher mit Erklärungsversuchen.
Der Druck wird immer höher. Man will immer besser springen, weil wir es noch besser machen. Man legt noch mehr Energie rein und meistens geht der Schuss nach hinten los. Ja, wir haben alles gegeben, nur mehr zum Schluss, und jetzt müssen wir uns wieder aufrichten.
Und das am besten schnell, denn in einer Woche geht es weiter mit dem Weltcup in Zakopane und Ende Februar beginnt dann schon die WM in Planitza.
Die Tournee für die DSV-Springer, also ein Debakel. Darüber habe ich mit dem Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes gesprochen, Horst Hüttel. Er ist zuständig für die Skispringer. Und ihn habe ich zunächst einmal gefragt, wie sein persönliches Tourneefazit ausfällt.
Ja, wir sind natürlich in der Summe enttäuscht. Enttäuscht also über das Ergebnis, weil wir natürlich mit höheren Ansprüchen angereist sind und natürlich unser Anspruch generell auch ist, des deutschen Skisprungs hier zumindest mal ums Podium mitzuspringen, was uns in den letzten 6, 8 Jahren auch immer gelungen ist. Aber leider war dies heuer nicht so der Fall und die Leute waren nicht in dieser Form, wie das sich der Stefan Horngacher und sein Trainerteam gewünscht haben.
Ja, Sie haben es angesprochen, also seit 21 Jahren wartet Deutschland jetzt ja schon auf einen Tourneeerfolg, aber die letzten Jahre waren ja durchaus vielversprechend. Woher kommt dieser Absturz in diesem Jahr? Es war immerhin die schlechteste Tournee seit mehr als 10 Jahren.
Ja, das ist sicherlich vielschichtiger. Daran arbeiten im Moment auch alle Trainer und alle Beteiligten auf Hochtouren, weil das so nicht ganz absehbar war. Wir hatten aber schon zugegebenerweise ab Saisonbeginn auch gewisse Probleme. Das muss man einfach so realistisch auch sehen, dass auch da der Saisonstart auch holprig war. Und das gilt jetzt aufzuarbeiten, aber da beginnen die Trainer nicht erst jetzt damit, sondern schon in den letzten Tagen und Wochen. Der Start war ganz okay dann in Oberstdorf mit Platz 4 und 6, aber der Karl nicht einmal einen Meter weg vom Podium. Das wäre dann schon was gewesen, wo man sagt, da kann man drauf aufbauen. Ich glaube, dass grundsätzlich gewisse Mechanismen im Team, wie man arbeitet, wie man auch Technik unterrichtet, wie man hier agiert, gut ist, weil sonst wäre nicht ein Philipp Raimund, der aus dem B-Kader kommt, schon da nach oben geschossen und auf Platz 13 jetzt in der Gesamtwertung. Das hat zum Beispiel in der Hinsicht kein anderes Land geschafft, dass ein junger Mann, der letztes Jahr noch gar nicht dabei war, sich so oben etabliert hat. Das ist so ein Lichtblick. Aber vor allem eben die beiden Top-Leute mit Geiger und Eisenbichler waren außer Form, sind außer Form. Und da geht es immer um die gleichen Sachen, Technik, Material, Psyche. Es spielt alles in allem rein. Aber wenn es wir so klar wüssten, hätten wir es abgestellt.
Das heißt, eigentlich wirken Sie relativ ratlos. Sie haben ja auch in der Mitte der Tournee gesagt, dass die Athleten von der Trainingssteuerung her eigentlich fit gewesen seien und deswegen andere Dinge ins Spiel gekommen sein müssen.
Ja, so recht haben wir zumindest einmal bis jetzt den Hebel noch nicht gefunden und die Trainer. Also von der Seite her, sie arbeiten wirklich Tag und Nacht an allen Tools, aber es zieht sich leider so ein Stück weit fort, wie jetzt schon die Saison losgegangen ist, jetzt auch über die Tournee und dieser alte Mechanismus, dass man dann während der Tournee wenig mehr korrigieren kann, das hat sich leider bewahrheitet.
Jetzt haben Sie ja auch gerade schon angesprochen, im Vorfeld der Tournee, auch der Saisonstart war jetzt nicht allzu vielversprechend. Trotzdem hat Stefan Horngacher, der deutsche Trainer, davon gesprochen, dass ein Tourneesieg durchaus möglich war. Und auch nach zwei Springen hat er immer noch gesagt, er ziehe ein positives Zwischenfazit. Haben Sie da vielleicht auch ein bisschen die Augen vor der Realität verschlossen? Weil so grandios war der Tourneestart jetzt ja nicht.
Na, er hat ja auch nicht von grandios gesprochen. Und ich denke mal, unter Anbetracht der Vorleistungen, denke ich mal, war eben dieser Platz 4 und 6 eben nicht so schlecht. Wir waren ja auch nach der Halbzeit in der Gesamtwertung auf Platz 5 und 6. Also mit Tuchfühlung Richtung Podium. Und ich denke mal, dass es auch falsch wäre, jetzt dann zu früh da schon die Flinte ins Korn zu schmeißen. Deswegen denke ich mal, war ein gewisser Optimismus. Es waren ja auch immer wieder Einzelsprünge dabei, die vielversprechend waren. Ich denke, das war absolut berechtigt. Er hat natürlich gehofft, dass gerade die beiden Zugpferde jetzt hier Fahrt aufnehmen während der Tournee. Darin lagen dann auch seine Äußerungen begründet, aber das ist eben, wie Sie schon gesagt haben, leider nicht eingetroffen. Das muss man schon so nüchtern analysieren.
Aber wie kommt er überhaupt dazu, im Vorfeld von einem Tourneesieg zu sprechen, wenn es nur eine Podestplatzierung im Saisonstart gab?
Naja, wenn man gar nicht davon spricht, dann wären wieder Stimmen von der Presse gekommen, ja, man hat ja schon im Vorfeld irgendwo aufgegeben und gar nicht daran geglaubt. Und der Karl ist ja auch einer, der dann Fahrt aufnehmen kann. Das hat er ja schon die letzten Jahre gezeigt bei etlichen Großveranstaltungen. Das war ja bei Olympia genauso oder auch bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr. Also man hat ja schon mit diesen Leuten, mit diesen Systemen sehr viel gewonnen. Und von der Seite her, denke ich jetzt mal, ist es auch legitim, er kennt seine Athleten. Es war noch ein Training direkt vor der Tournee nach Engelberg. Und ich glaube, da sind die Jungs wirklich gut gesprungen. Wie viel das jetzt dann wirklich wert war, ist auch jetzt dann müßig zu diskutieren. Aber das hat auf jeden Fall Grund zur Hoffnung gegeben. Aber letzten Endes, definitiv hat man im Nachgang, muss man sagen, dass man das ein oder andere sicherlich nicht so eingeschätzt hat, wie es dann eingetreten ist.
Was werden Sie jetzt im Deutschen Skiverband und im Deutschen Skisprung ändern? Weil ich gehe davon aus, langfristig möchte man nicht auf dem aktuellen Leistungsniveau bleiben.
Ja, definitiv nicht. Also wir werden jetzt nüchtern, aber intensiv alles diskutieren, was es zu diskutieren gibt. Wir werden schauen, wie wir hier zum einen die bestehenden Leute natürlich eher an den oberen Rand ihrer Möglichkeiten kriegen, wie das jetzt punktuell jetzt auch bei Philipp Raimund oder auch bei Andy Wellinger der Fall war. Auf der anderen Seite werden wir natürlich auch schauen, welche Leute bieten sich von hinten her an. Man muss jetzt schauen, die nächsten Wochen klug zu strukturieren, dass Richtung der Weltmeisterschaft hier eventuell das Ruder nochmal rumgerissen werden kann. Und es kann eben im Skispringen, das hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt, einfach auch schnell gehen. Schneller wie in Ausdauersportarten oder in anderen Sportarten.
Das heißt, die WM treibt in der Zeit keine Sorgenfalten auf die Stirn. Immerhin in anderthalb Monaten geht es im Planitzer los.
Naja, euphorisch sind wir mal sicher nicht. Aber wir werden jetzt auch nicht die Flinte ins Korn schmeißen. Also es ist einfach beinharte Arbeit gefragt. Und das werden die Athleten genauso wie die Trainer und alle in der Staff, alle Techniker annehmen. Da gab es nochmal gestern eine Besprechung, wie jetzt die nächsten Tage und Wochen ablaufen können. Und von der Seite her ist die Arbeitsmoral hoch. Und da bleibt es einfach zu hoffen, dass in den nächsten Tagen und Wochen die richtigen Maßnahmen da getroffen werden. Alternative dazu gibt es keine.
Jetzt ist die Arbeitsbelastung in den nächsten Wochen hoch, aber im April ist die Saison dann auch vorbei. Welche Analysen werden Sie im Sommer und über die Sommerpause ziehen? Wird es da auch vielleicht irgendwelche personellen Konsequenzen geben, sei es auf Athletenseite, sei es in der Staffseite?
Ja, Athletenseite stellt sich ja von selber auf, also im Grunde die Kader von der Struktur her. Wir werden aber jetzt sicherlich nicht den Stab über die Athleten brechen, die jetzt über 3 Jahre mehr oder weniger bis auf die Tournee alles gewonnen haben, was man gewinnen kann, auch mit diesem Trainerteam. Von der Seite her werden wir jetzt nicht uns Gedanken machen, was im April sein wird, sondern wir machen uns jetzt Gedanken, dass wir eine Verbesserung der Situation herbeiführen können. Alles andere wäre falsch und dann hätten wir auch nicht den Fokus auf das, was jetzt unser Job ist.
Haben Sie konkret 1, 2 Stellschrauben, an die Sie bis zur WM jetzt noch angreifen wollen?
Wie ich vorhin schon gesagt habe, es wird im Detail darum gehen, skisprungtechnisch den ein oder anderen Athleten zu verändern und da zu korrigieren. Und das Zweite, das ist im Skisport generell, im alpinen Sport genauso wie im Skisprungsport, definitiv das Material. Und da werden sicherlich auch 2, 3 Sachen, die der Stefan Horngacher jetzt schon ins Auge gefasst hat, gestern bei dem Gespräch auch umgesetzt werden und dann wird versucht werden. Und das ist ja immer beim Skispringen eine Interaktion zwischen Material und Technik. Man kann dann mit ein Stück weit vielleicht andere Material, aber ein klein wenig eine andere Technik dann umsetzen. Und daran wird in den nächsten Wochen gearbeitet werden.
Der DSV-Sportdirektor Horst Hüttel im Interview im Deutschlandfunk. Man ist bei den Skispringern also ratlos, wie man wieder wirklich zur Weltspitze aufschließen will. Vorn mit dabei sind in dieser Saison aber meist die deutschen Biathleten. Auch nach den Sprints unter der Woche im slowenischen Pokljuka war man zumindest auf Tuchfühlung zum Podest. Bei den Verfolgerwettkämpfen heute haben die deutschen LäuferInnen aber zu oft neben die Scheiben geschossen. Lars Becker.
Benedikt Doll hat seine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen nicht nutzen können. Der Sprint-Vierte schoss gleich beim ersten Liegenschießen 2-mal daneben, hatte damit früh alle Chancen auf einen Podestplatz eingebüßt, war aber trotzdem als 11. bester Deutscher. Johannes Kühn verbesserte sich mit einer herausragenden Aufholjagd vom 44. auf den 12. Platz. Der Sieger, einmal mehr, Johannes Tinjes Bø. Der alles überstrahlende Norweger feierte mit Riesenvorsprung seinen 7. Saisonsieg im 10. Einzelrennen. Doppelsieg zuvor auch für Elvira Öberg. Die Schwedin gewann nach dem Sprint auch die Verfolgung. Denise Herrmann belegte Platz 7. 2 Schießfehler verhinderten, wie schon im Sprint, den Sprung aufs Podium.
Besser lief es für die deutschen Bob-PilotInnen. Und wenn dort die FahrerInnen an den Start gehen, steht am Ende eigentlich immer Francesco Friedrich auf dem Podest. Das ist in den letzten Jahren beinahe ein Naturgesetz gewesen. Aber heute in Winterberg wurde es gebrochen. Uli Schäfer war dabei.
Der beste Bobpilot der Welt stand zum ersten Mal seit einem Jahr bei einem Weltcup nicht auf dem Podest. Francesco Friedrich kam in Winterberg im Zweierbob nur auf Platz 6. Verletzungsbedingt, der zweifache Doppel-Olympiasieger hat einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Friedrich wird aber trotz Verletzung auch morgen im Vierer mit dabei sein. Genau wie der Sieger im Zweierbob, Johannes Lochner. Der Bayer feierte mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer den 2. Weltcupsieg im kleinen Schlitten nacheinander. Christoph Hafer belegte in Winterberg Platz 4. Bei den Frauen hatte zuvor Laura Nolte auf ihrer Heimbahn in Winterberg den Weltcup im Monobob gewonnen. Kim Kalicki wurde Dritte und Lisa Buckwitz kam auf Platz 4.
Und auch im Rodeln konnten die Deutschen heute jubeln, allen voran Diana Eidberger. Sie hat im lettischen Sigulda mit Bahnrekord gewonnen. Und damit weg vom Wintersport und rein in die Halle. Kommende Woche startet in Polen und Schweden die Handball-Weltmeisterschaft. Freitag steht das erste Spiel für das deutsche Team an. Sie müssen gegen Katar spielen. Heute gab es das erste von 2 Testspielen gegen Island an diesem Wochenende. Daniel Neuhaus hat ein durchaus enges und packendes Spiel gesehen.
Unter dem Strich war es ein schräger Test für die deutschen Handballer, die 45 Minuten lang wirklich überzeugten, Island im Griff hatten und mit 6 Toren Vorsprung führten. Am Ende allerdings jubelten die Isländer 31-30 vor den 9000 Zuschauern in der Bremer Arena. die ein wirklich tolles Handballspielen gesehen hatten. Die Deutschen hatten allerdings am Ende Probleme mit der Konzentration und vielleicht auch mit der Kondition. Das nutzte Island dann aus. Aber insgesamt präsentierte sich die deutsche Mannschaft wirklich hoffnungsvoll, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Bester Werfer Johannes Goller und Juri Knorr, die beiden mit 6 Treffern, und in wirklich guter Form auch der Torwart Andreas Wolf. Also es gibt viele Anzeichen dafür, dass die deutsche Mannschaft möglicherweise eine gute Weltmeisterschaft spielen wird.
Ja, die deutschen Handballer sind also fit oder so gut wie fit für diese Weltmeisterschaft, so scheint es. Währenddessen rumort es weiter im deutschen Frauenhandball. Im Herbst sind Psychoterrorvorwürfe gegen André Fuhr laut geworden. Mehrere seiner Spielerinnen werfen ihm vor, sie beschimpft, ignoriert oder drangsaliert zu haben. Der damalige Verein oder der ehemalige Verein von Fuhr, die HSG Blomberg-Lippe, hat damals gesagt, von solchen Vorwürfen nichts gewusst zu haben. Neue Recherchen zeigen jetzt aber, das könnte so nicht gestimmt haben. Fuhr soll schon im Herbst 2017 mündlich gekündigt worden sein. An diesen Recherchen beteiligt war unter anderem der Kollege Erik Eggers, und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, warum er und seine Kollegen sich jetzt noch einmal mit der HSG Blomberg-Lippe beschäftigt haben.
Ja, unsere Recherchen haben ja eigentlich aufgebaut auf dem Text, den wir Ende Oktober publiziert haben. Da war natürlich die Rede von André Fuhr, stand quasi im Zentrum unserer Recherchen. Ein Trainer, der 2018 die HSG Blomberg-Lippe verlassen hatte in Richtung Metzing und danach dann auch in Dortmund gearbeitet hat. Und wir haben uns die Frage gestellt, ob sich die Verhältnisse in Blomberg danach entscheidend verändert haben oder ob vielleicht die Strukturen so weiterhin waren, dass sich eben nichts geändert hat und sich die Frauen dort immer noch wenigstens unwohl fühlen. Und wir haben herausgefunden, dass es immer noch wenigstens einige Frauen gab, die sich so schlecht gefühlt haben, dass sie den Spaß am Handball verloren haben, dass sie sich mental unwohl fühlten. Und dass sie eigentlich den gleichen Grund zur Klage hatten, wie viele Spielerinnen eben vor 2018 auch. Ja, das sind Vorwürfe, die sich gegen den Trainer richten, vor allem. Und das Interessante ist, dass auch eine Athletiktrainerin, die dort gearbeitet hat, sich mit Namen hinstellt und diese Vorwürfe auch erhebt. Ein weiteres Rechercheergebnis ist, dass die HSG Blomberg bereits im November 2018 den Trainer Fuhr bereits einmal mündlich gekündigt hatte. Und man deswegen ja davon ausgehen kann, dass damals schon das Bewusstsein da war, dass dessen Trainingsmethoden nicht in Ordnung gewesen sind. Das ist deswegen interessant vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel der Beiratsvorsitzende Jens Genge in der Lokalzeitung dort erklärt hat, dass im Wesentlichen die Vorwürfe dort bei der HSG nicht bekannt gewesen seien.
Was wusste denn die Vereinsführung von all den Vorwürfen auch um André Fuhr? Weil, wie Sie gerade gesagt haben, nach den Enthüllungen um André Fuhr hat sie ja noch gesagt, von nichts gewusst zu haben. Stimmt das einfach nicht?
Ja, aus unserer Sicht muss man auf jeden Fall große Zweifel daran haben. Ja, also der Geschäftsführer 2017 war ja auch schon Torben Kietsch, der bis heute Geschäftsführer ist. Der wusste ja auch von der Kündigung zum Beispiel gegen André Fuhr. Und insofern muss man ja davon ausgehen, dass er sich mit diesen Methoden damals auch auseinandersetzen musste. Und wir schreiben ja auch über Berichte von Spielerinnen, die nun erzählen, dass sie von diesem gleichen Geschäftsführer angeschrien worden sind, weil er mit der Entscheidung der Spielerin, den Verein wechseln zu wollen, nicht einverstanden war. Also insofern scheint sich ja da nicht viel geändert zu haben.
Nicht viel geändert hat sich laut Ihren Recherchen auch auf der Trainerposition. Zwar hat der Name gewechselt, jetzt ist Steffen Brinkert Trainer, aber auch gegen den gibt es Anschuldigungen, beziehungsweise Frauen äußern sich, dass er mit ähnlichen Methoden trainiert wie zuvor André Fuhr. Was können Sie darüber sagen?
Ja, da gilt das Gleiche. Also wie gesagt, es gibt eine Athletiktrainerin, die mit ihm zusammengearbeitet hat, die diese Vorwürfe äußert, die eben in genau die gleiche Richtung gehen, dass eben die Spielerinnen fertig gemacht werden, die vielleicht gerade nicht dort in der ersten 7 stehen, dass sie nicht beachtet werden, dass denen gesagt worden sein soll, dass sie zu fett und zu langsam seien. Um solche Wortwahl geht es dort offenbar. Und das unterscheidet sich dann aus unserer Sicht auch nur graduell von den Vorwürfen, die vorher Spielerinnen gegen André Fuhr vorgebracht haben.
Wenn Sie jetzt eben gerade den Geschäftsführer angesprochen haben, der ebenfalls ja ausfällig gegenüber seinen Spielerinnen geworden sein soll, hat Fehlverhalten von Offiziellen in Blomberg System?
Ja, ich weiß nicht, ob man da von einem System sprechen kann, aber man kann sich ja schon fragen, wie es sein kann, dass diese Vorwürfe nun 2017 ein Thema sind. Ganz offensichtlich durch diese Kündigung belegt. Wir haben auch noch einen weiteren Fall aus 2017, der damals zu Diskussionen im Beirat geführt hat, in unserem Bericht beschrieben. Und wenn nun schon wieder diese Vorwürfe auftauchen, dann muss man sich ja fragen, ob dieser Beirat seiner Aufsichtsratsfunktion auch tatsächlich gerecht wird. Das gehört ja zum Wesen des Aufsichtsrats, dass man eben die Geschäftsführung kontrolliert. Und das finden wir, kann man auf jeden Fall mal in Frage stellen.
Sie berichten jetzt von einem Vorfall aus dem Jahr 2017, der bereits zur Diskussion stand. Trotzdem wurden die Vorwürfe gegen Fuhr und Blomberg ja erst in diesem Oktober, also im Oktober 2022, publik, als Mia Czocke und Amelie Berger Fuhrs Nachfolgeverein, also dem BVB in Dortmund, verlassen haben. Warum wurde über dieses Thema im Frauenhandball so lange geschwiegen?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch oft schon gestellt haben. Es gibt aus meiner Sicht verschiedene Gründe, die man da anführen kann. Zunächst einmal ist es so, dass im Frauenhandball ja die Aufmerksamkeit nicht so groß ist wie zum Beispiel im Männerhandball. Das heißt, es gibt wenig Kollegen, die regelmäßig über den Frauenhandball berichten, abgesehen von einigen Lokalzeitungen. Aber es gibt eben wenig überregionale Medien beispielsweise, die den Frauenhandball wirklich in den Fokus nehmen. Das ist das eine. Da gibt es viel weniger Kontrolle, um es so zu sagen. Auf der anderen Seite ist es sicherlich so, dass nach der MeToo-Debatte, die ja im Oktober, November 2017 eigentlich die ganze Welt verändert hat, sicherlich auch heute ein besseres oder ein schärferes Bewusstsein dafür, wie man miteinander umgeht, ja, und wie Frauen auch behandelt werden. Und die Frauen, das ist auch unser Eindruck gewesen, sind jetzt einfach mutiger, auch darüber zu sprechen. Ja, dieser ganze Fall ist ja eigentlich ins Rollen gebracht worden von den beiden Nationalspielerinnen Amelie Berger und Mia Czocke, die sich auch den Umgang in Dortmund einfach nicht haben gefallen lassen. Und die deswegen mutig und entschlossen dann einfach gekündigt haben, fristlos, und so die Sache dann öffentlich gemacht haben. Und man kann auf jeden Fall davon ausgehen, meine ich irgendwie, dass das vielleicht vor 6 oder 7 Jahren noch anders gewesen wäre.
Die bisherigen Berichte beziehen sich meistens auf André Fuhr bzw. die HSG Blomberg-Lippe. Ist das Problem im Frauenhandball vielleicht aber auch größer als gedacht? Bei der Anlaufstelle Anlauf gegen Gewalt vom Verein Athleten Deutschland haben sich ja immerhin mittlerweile rund 50 betroffene Frauen aus der Handball-Bundesliga gemeldet.
Ja, dazu kann ich leider keine richtig gute Antwort geben, weil ich natürlich nicht weiß, ob es auch aus anderen Vereinen viele Spielerinnen gibt, die sich beschwert haben. Mein Eindruck ist aber, dass die Verhältnisse in anderen Vereinen doch andere sind, in der Bundesliga zumindest. Das sagt ja auch unsere Protagonistin in diesem Stück, die Niederländer Jongenelen, dass sie das völlig anders wahrgenommen hat, als sie dann nach Oldenburg gewechselt ist von Blomberg aus. Also völlig andere Verhältnisse, dass da die Spielerinnen mit Respekt behandelt werden. Das ist unser Eindruck auch aus anderen Vereinen, weil wir uns natürlich auch damit beschäftigt haben, auch mit anderen Spielerinnen gesprochen haben, die zum Beispiel in der Junioren-Nationalmannschaft gespielt haben und die eben nicht aus Blomberg kommen oder aus Dortmund. Und da haben wir solche Klagen auf jeden Fall nicht gehört bisher.
Wie steht der Deutsche Handballbund in dieser Causa da? Der hat ja zumindest, nachdem die Anschuldigungen gegen Fuhr öffentlich wurden, eine Kommission eingesetzt, die die Vorfälle aufarbeiten sollte. Die hat sich aber mittlerweile wieder aufgelöst.
Auch da ist einigermaßen rätselhaft, was da passiert ist in der Kommission. Offenbar stimmte die Chemie zwischen den Kommissionsmitgliedern nicht, beziehungsweise es gab inhaltliche Auseinandersetzungen dort. Dafür, dass diese Kommission jetzt aufgelöst worden ist, kann, glaube ich, der DHB relativ wenig dafür und muss jetzt aber natürlich sehen, dass er eine vernünftige Besetzung für die neue Kommission zustande bringt.
Insgesamt, wie ist das Bild, das der Deutsche Handballbund in dieser ganzen Angelegenheit abgibt?
Ja, ich finde, dass es ein ziemlich trauriges Bild ist, weil wir ja auch klar gemacht haben in dem ersten Artikel, dass eigentlich doch sehr, sehr viele Akteure im Frauenhandball zumindest gerüchteweise wussten irgendwie von den Vorwürfen gegen den Trainer.
Der Skandal um möglichen Psychoterror im deutschen Frauenhandball geht also weiter. Die HSG Blomberg-Lippe bewertet die Recherchen in einer Stellungnahme übrigens als nicht fair und vollkommen überzogen. Man habe nach den Vorwürfen gegen Fuhr zielführende Maßnahmen eingeleitet. Über die Rolle des Deutschen Handballbundes in dieser Affäre habe ich noch ausführlicher mit Erik Eggers gesprochen. Das ganze Gespräch finden Sie online auf deutschlandfunk.de/sport. Und wir bleiben beim Handball, zumindest zum Teil, denn bei großen Turnieren muss der deutsche Bundestrainer immer wieder auf hochklassige Spieler verzichten. In diesem Jahr etwa auf Fabian Wiede, der sich am Kiefer operieren lässt in der Zeit, während die WM läuft. In den vergangenen Jahren haben aber auch immer wieder Spieler abgesagt, weil ihnen die Belastung zu groß ist, wenn zwischen den Bundesligaspielen auch noch eine Weltmeisterschaft stattfindet. Ich habe deshalb mit der Sportmedizinerin Anne Heckstehen von der Universität Innsbruck darüber gesprochen, wie die Belastung im Spitzensport ist und wollte von ihr zunächst einmal wissen, wie wichtig ausreichend Regeneration für die Sportler ist.
Regenerationspausen sind immens wichtig. Dabei muss man so ein bisschen unterscheiden über den Zeitablauf. Also gerade nach einem Wettkampf, klar ist der Körper erschöpft. Trainierte Sportler regenerieren sich bei entsprechender Pause, aber innerhalb von 48 bis 96 Stunden wieder. Dann ist diese akute Ermüdung verarbeitet. Was anderes sind so akkumulierende Regenerationsdefizite. Also das geht so in die Richtung dann Übertrainingssyndrom. Das haben vielleicht die meisten schon mal gehört. Aber das sind dann wirklich Dinge, die sich über eine sehr lange Zeit aufbauen.
Das heißt, 2 Tage Regeneration sind eigentlich genug?
Ja, also bei einem gut gesteuerten Training im Leistungssport, wo auch der Trainer sich auskennt, davon ist ja auszugehen auf dem Niveau, da ist das in der Regel tatsächlich so. Natürlich kann man auch in Turniersituationen das nicht immer ganz einhalten. Dann staut sich über eine überschaubare Zeit mal ein bisschen Ermüdung an. Da wissen wir auch, dass das tatsächlich ein erhöhtes Verletzungsrisiko machen kann. Aber wie gesagt, das ist immer noch alles in dem geplanten Rahmen, der in der Regel sich dann eben mit einer überschaubaren Regenerationsphase danach auch wieder aufarbeiten lässt.
Was passiert denn im Körper, wenn es nicht genügend Regenerationszeit gibt?
Das ist wirklich sehr vielfältig. Also die Ermüdung, die durch Training induziert wird, die betrifft zum Beispiel die Muskulatur. Also das sind, ich sage es mal, Mikroverletzungen in der Muskulatur, die der Körper regenerieren muss. Das sind aber auch, ich sage jetzt mal, dass die Energiespeicher entleert werden. Auch das kann, wenn die wirklich auf Null oder nahe Null gefahren werden, durchaus 48 Stunden dauern, wenn man sich ideal ernährt. Das sind aber auch Verschiebungen im Hormonhaushalt bis hin zu Verschiebungen im zentralen Nervensystem, also im Gehirn. Das ist sehr vielfältig. Auch das Immunsystem wird beeinflusst. Und wenn man dem Körper eben nicht genügend Zeit gibt, das wieder zu regenerieren und auch sich an den Trainingsreiz anzupassen, quasi robuster zu werden, dann können auch in allen diesen Bereichen tatsächlich Probleme auftreten.
Wenn wir jetzt mal auf den Fußball schauen, dort befindet sich die Fußball-Bundesliga ja derzeit in der Winterpause nach der Weltmeisterschaft in Katar. In anderen Ländern, zum Beispiel in England, mussten die Spieler aber schon direkt nach dem Turnier, nach wenigen Tagen in der Liga wieder ran. Wie bewerten Sie das aus medizinischer Sicht?
Also auch da muss man tatsächlich das, glaube ich, individuell betrachten. Nicht jeder Spieler hat immer gespielt. Es sind wirklich sehr gut betreute, gesunde, hochtrainierte Athleten. Da kommt man da mit einer individualisierten Regenerationsstrategie sehr weit. Gerade diese Frage der Winter- und Saisonpause, das ist ja immer wieder ein Thema. Vor einigen Jahren wurde ja in Deutschland dann die Winterpause verkürzt. Da konnte man zum Beispiel nicht sehen, dass in der ersten und zweiten Bundesliga die Verletzungsinzidenzen dann nach der kürzeren Winterpause deutlich höher gewesen wären. Also das ist etwas, was sich durchaus mit einem gezielten Regenerationsmanagement individuell handhaben lässt.
Das heißt, auf die Winterpause könnten wir eigentlich komplett verzichten?
Oh, das möchte ich jetzt nicht gesagt haben. Ich glaube, die Winterpause und auch die Saisonpause sind für weitaus mehr wichtig als nur dafür, dass der Körper sich vom Training erholt. Ich glaube, das ist auch für den Kopf ganz wichtig. Jeder, der schon mal in so einem Trainingszyklus drin war, der kann das, glaube ich, dann auch bestätigen. Ich glaube, das hat schon seinen Sinn so. Das hat sich ja auch in der Erfahrung bewährt. Aber wenn dann mal durch internationale Turniere oder Ähnliches diese Regenerationsphase kürzer ausfällt, dann lässt sich das mit einem gezielten Regenerationsmanagement eben auch handhaben.
Stichwort internationale Turniere. Die FIFA plant derzeit ja immer mehr und immer neue Fußballformate, zum Beispiel jetzt noch eine ausgedehnte Club-WM, die dann nach der Saison noch kommen soll, in der Sommerpause. Ja, und das würde bedeuten, dass die Topspieler dann eigentlich gar keine Saisonpause mehr im Sommer haben. Ergibt das Sinn?
Oh, das ist jetzt natürlich eine sehr gefährliche Frage. Also da kann ich jetzt auch nur spekulieren. Ich denke, dass da sicherlich Problematiken damit vergesellschaftet sind. Auch, dass natürlich dann die Vorbereitungsphase, in der ja physische Grundlagen dann für die Wettkampfsaison gelegt werden, natürlich ganz anders aussehen würde. Allerdings bin ich mir auch sicher, dass die entsprechenden Akteure das durchaus auf dem Schirm haben und dass das dann auch von den medizinischen Abteilungen entsprechend gehandelt wird.
Jetzt haben wir ja viel über Spitzensportler geredet. Wie sieht es denn mit der Regeneration bei Hobbysportlern aus?
Ein wichtiger Punkt für mich ist vielleicht tatsächlich, dass das Regenerationsmanagement zwar im Spitzensport ein großes Thema ist und da tatsächlich quasi notwendig ist, um Überlastungszustände zu vermeiden, aber auch für den Hobbyathleten gilt der Trainerspruch, der Muskel wächst in der Pause. Das heißt, auch Hobbyathleten sollten wirklich darauf achten, genügend Regeneration zu bekommen. Und wenn man über eine längere Zeit tatsächlich sich quält im Training und nicht mehr wirklich Lust drauf hat, dann sollte man an eine Saisonpause denken, wann auch immer im Jahr.
Regeneration ist also wichtig, nicht nur im Profisport. Die Sportmedizinerin Anne Heckstehden im Interview. Was der Grund für den Herzstillstand bei dem NFL-Profi Damar Hamlin war, ist bislang noch unklar. Sein Zusammenbruch vor laufenden Fernsehkameras sorgte Anfang dieser Woche aber für Entsetzen und für Einsicht in dem knüppelharten Football-Sport. Die Football-Liga NFL hat viel Lob für den Umgang mit dem Vorfall bekommen, wie Jürgen Kalver berichtet.
Montagabend in Cincinnati beim Spiel der Bengals gegen die Buffalo Bills. Die Gastgeber greifen 6 Minuten vor dem Ende des ersten Viertels erneut an. Und der sprintstarke T. Higgins rennt mit dem Ball in der Hand mit vollem Tempo und dem Kopf voraus in einen Verteidiger hinein. Es ist tatsächlich Safety Damar Hamlin, der nach dem Zusammenprall aufsteht, aber Sekunden später zusammenbricht und regungslos auf dem Rasen liegen bleibt. Was das herbeigeeilte medizinische Personal herausfindet, spiegelt sich Sekunden später in den Gesichtern seiner Mannschaftskameraden wider. Während ihr Gefährte mit dem Leben ringt, ringen sie mit den Tränen. Das Ganze verfolgt von Millionen live zu Hause an ihren Fernsehbildschirmen. Hamlin hat aufgehört zu atmen. Die erste Diagnose: Herzstillstand. Er wird ins nahe Krankenhaus transportiert. Kein seltener Fall im amerikanischen Sport. Kardiologen schätzen, dass allein in den USA jedes Jahr um die 150 junge, fitte Athleten auf diese Weise sterben. Sie werden nicht rasch genug medizinisch behandelt. Umso bemerkenswerter allerdings die Reaktion der National Football League. Die sagte auf Drängen der emotional mitgenommenen Spieler und Trainer das Spiel zunächst vorläufig ab und entschied am Donnerstag, es wird keine Neuansetzung geben. Was von der amerikanischen Sportwelt positiv aufgenommen wurde. Repräsentativ der Kommentar von Basketballstar LeBron James.
Das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, egal wer sie getroffen hat. Nichts ist so wichtig wie die Sicherheit von Athleten, egal in welcher Sportart.
Tatsächlich ist eine derartige Haltung noch immer eine Seltenheit. Zumal, wenn sie, so wie hier, den weiteren Saisonverlauf verkompliziert. In einer Woche beginnen die Playoffs. Mit den Bengals und den Bills, aber das fehlende Resultat beeinflusst die Setzliste, wofür die Liga erst in der kommenden Woche eine Lösung finden will. Der australische Sportpsychologe Shane Murphy, Professor an der Western Connecticut State University in den USA und Autor eines 800 Seiten starken Standardwerks über Sport- und Leistungspsychologie, findet eine Spielabsage in solchen Situationen geradezu zwingend.
Das ist schwierig für Athleten. Plötzlich wird jedem klar, das könnte mir auch passieren. Sie haben die rohen Emotionen in diesem Moment gesehen. Das ist der Hauptgrund, warum man in einer solchen Situation eine Begegnung absagen muss. Die Spieler sind nicht in der Lage, einfach zur Normalität zurückzukehren. Andernfalls setzt man sie einem zusätzlichen Risiko aus.
Das Risiko, dass sie sich verletzen, weil sie abgelenkt sind und in entscheidenden Momenten nicht mehr schnell genug reagieren. Im letzten Sommer bei der Fußball-Europameisterschaft brachten die Verantwortlichen der dänischen Nationalmannschaft deutlich weniger Fürsorge entgegen. Da brach ihr Kapitän Christian Eriksen in der ersten Halbzeit gegen Finnland ohne Einfluss eines Gegners zusammen, wurde wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht. Die UEFA jedoch setzte das Team unter Druck. Die Spieler sollten selbst entscheiden, entweder weitermachen oder die Partie aussetzen und am nächsten Tag erneut antreten. Andernfalls würde die Begegnung als Niederlage gewertet. Die Dänen waren fürs Weitermachen und verloren mit 0:1. Das traumatische Erlebnis, das Trainer Kasper Hjulmand hinterher in der Pressekonferenz beschrieb, hatte eindeutig nachgewirkt. Vor ein paar Monaten reflektierte er noch einmal in einem Dokumentarfilm über die Erfahrung. Hjulmand sieht inzwischen auch einen positiven Aspekt.
Die Spieler haben ihren Freund geschützt. Sie haben seine Ehefrau Sabrina unterstützt. Sie waren einfach sehr, sehr edelmütig und haben an die ganze Gruppe gedacht. Das ist in unserem wettbewerbsorientierten Zeitalter Teil unserer Kultur. Das ist, wer wir sind. Sie sind große Vorbilder für die nächste Generation.
Big role models for the next generation.
Dänemark erreichte sogar das Halbfinale der EM. Etwas Positives demonstriert auch der jüngste Fall und das ausgerechnet in der Knochenmühle NFL, die ihre Profis derart verschleißt, dass sie im Schnitt nach 3 Jahren als Sportinvaliden ausscheiden. Der alte Anspruch an die Aktiven, jede Form der Brutalität in Kauf zu nehmen und einfach wegzustecken, ist einem nuancierteren Blick gewichen. Shane Murphy.
In der Vergangenheit hat dieser Gladiatorenaspekt und der harte Körpereinsatz sicher viele angezogen. Aber moderne Fans können nachvollziehen, was die Verletzungen, die sie sich dabei zuziehen, für die Spieler langfristig bedeuten. Wenn ich zum Beispiel heute eine schwere Kollision sehe, ist mein erster Gedanke, oh, ich hoffe, der Junge ist okay.
Der gerade mal 24 Jahre alte Damar Hamlin ist noch nicht völlig okay, aber scheint 5 Tage später aus dem Gröbsten heraus. Er atmet wieder ohne Hilfe medizinischer Geräte, kann wieder sprechen und ließ sich am Freitag übers Internet zu einer Mannschaftsbesprechung dazuschalten. Dort bedankte er sich für die enorme Solidarität. Jungs, ich liebe euch.
Und der NFL-Commissioner Roger Goodell hat sich heute auch noch einmal zu Wort gemeldet und dem medizinischen Personal für seinen Einsatz um Damar Hamlin gedankt. Und auch die verständnisvolle Haltung vieler Fans habe wieder einmal gezeigt, wie die Football-Community wirklich sei, nämlich menschlich, liebend und unverwüstlich. Und damit gehen wir auf die andere Seite der Welt. Die Insel Taiwan ist ein wohlhabender Industriestaat, wird aber inmitten des Konflikts mit dem viel größeren Festland China sowohl ökonomisch als auch politisch nahezu erdrückt. Im Sport ist es ähnlich. China ist zu einer olympischen Großmacht geworden. Das von China bedrohte Taiwan hingegen holt nur Seltmedaillen und darf nicht mehr unter eigenem Namen antreten. Dabei denkt man auch in Taiwan darüber nach, wie sich Sport für die eigene Softpower nutzen lässt. Felix Lill hat sich angeschaut, wie eine künftig olympische Disziplin dabei helfen soll.
Im Dezember geriet im japanischen Okinawa der Sport an seine Grenzen.
Ready, go!
Bei der Battle of the Year, so etwas wie der Weltmeisterschaft im Breakdance, verließ die chinesische Mannschaft plötzlich die Halle. Denn die Vertreter aus Taiwan hatten etwas getan, was sie in den Augen ihrer chinesischen Mitbewerber niemals hätten tun dürfen. Sie hatten ihre Nationalflagge geschwenkt. Nach Auffassung des von Peking aus regierten Festland Chinas existiert Taiwan nicht als eigenständiger Staat, sondern gehört zum Territorium Chinas. Die Insel vor der chinesischen Südküste wird zwar seit Jahrzehnten eigenständig und demokratisch regiert. Aus Peking aber kommt in den vergangenen Jahren regelmäßig die Ankündigung, man werde Taiwan mit dem Festland vereinen. Diese angespannte politische Lage macht sich auch im Sport bemerkbar, wie bei der inoffiziellen Breakdance-Weltmeisterschaft.
Am Ende musste sich China aus dem Turnier zurückziehen, denn zwischen Freunden und Vaterland müssen sie sich für das Vaterland und Politik entscheiden. Privat sind die B-Boys Freunde, sie verstehen sich gut. Die chinesischen Breaker wollten das auch nicht, aber sie mussten sich zurückziehen.
Sagt Emma Chen, selbst Tänzerin und Promovierende an der National Taiwan Normal University in Taipei, der Hauptstadt von Taiwan. Chen schreibt ihre Doktorarbeit über die Bedeutung des Breakdance außerhalb des Ursprungslandes USA. In Taiwan werde die einstige Straßenkultur gerade zum Politikum.
Every year
Jedes Jahr schwingt Taiwan seine Flagge bei diesem Turnier seit den 1990er Jahren. Man weiß auch nicht, warum es ausgerechnet in diesem Jahr so ein Problem für China wurde. Aber die Sache mit Taiwan und China ist hier eine sehr große Sache. Die Regierung Taiwans nutzt die Sache auch populistisch. Sie kann die Spannungen mit China für ihre Politik nutzen. Die Medien spitzen das auch noch in ihren Berichten zu.
Schließlich fühlt sich Taiwan von Festlandchina bedroht. Im Jahr 1949 hatten die chinesischen Nationalisten um ihren Anführer Chiang Kai-shek den chinesischen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten verloren und flohen auf die Insel Taiwan, die sie offiziell Republik China nannten. International galt zunächst Taiwan als anerkannte Vertreterin Chinas. Als aber die USA ab 1972 begannen, statt Taiwan fortan Festlandchina als das wahre China anzuerkennen, sah sich Taiwan allmählich international isoliert. Das gilt sogar für den Sport, sagt Li Hongxiu, Professor für Sportwissenschaften an der National Taiwan University of Sport. How they target on
the sport. Sport wurde über die letzten Jahrzehnte auf verschiedene Weisen eingesetzt, um Taiwan auf die internationale Bühne zu bringen. Aber China blockiert natürlich alles, solange wir uns nicht an das Ein-China-Prinzip halten, das besagt, es könne nur ein China geben. Derzeit sind wir am Tiefpunkt.
Immer wieder hat es Taiwan versucht, mit Sport Teil der internationalen Gemeinschaft zu werden. Ab den späten 1970er Jahren, als dies anderswo noch weitgehend vernachlässigt oder verachtet wurde, veranstaltete die Insel viermal ein Fußballturnier für Frauen, lud unter anderem Deutschland und Frankreich ein. In den vergangenen Jahren sorgen Spieler im E-Sport für Aufsehen. Und bei Olympischen Spielen ist Taiwan zwar nicht im Ansatz so erfolgreich wie das größere und aufstrebende Festland China, holt aber immer wieder Medaillen. Andererseits, wegen Widerstand aus Peking kann Taiwan bei internationalen Turnieren weder unter dem Namen Taiwan noch unter der offiziellen Staatsbezeichnung Republik China antreten. So laufen die Athleten der Insel bei Olympia seit 1984 als Chinese Taipei auf. Und alles, was mit diesem Konsens bricht, gilt als Skandal. So sagte der in China bekannte Influencer Jedi nach dem Breakdance-Wettbewerb im Dezember:
China hat an der Battle of the Year teilgenommen, die diesmal im japanischen Okinawa stattfand. Aber die Truppe entdeckte plötzlich während der Probe, dass eine falsche Flagge auftauchen sollte. Das chinesische Team verhandelte sofort mit den Organisatoren. Aber der anderen Seite war das egal. Und das chinesische Team zog sich entschieden zurück.
Mit der falschen Flagge meint der Influencer, der hier in einem chinesischen TV-Kanal zitiert wurde, die Nationalflagge Taiwans. Und das Ganze ist umso heißer, da Breakdance bei den nächsten Sommerspielen in Paris 2024 zur olympischen Disziplin wird. Die Rivalität zwischen der Insel und Festlandchina ist damit ordentlich erhitzt. Längst haben hohe Sportvertreter Taiwans angekündigt, Breakdance solle auch intensiver gefördert werden. Huang Qi-Chung, Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees, hat in einem Statement verlautbart:
Die Regierung muss unbedingt mehr Mittel bereitstellen für beliebte Sportarten, die bisher zu wenig Geld haben, bei denen aber Potenzial bei Olympia besteht.
Der Vorsitzende der taiwanischen Breakdance-Vereinigung hält einen Medaillengewinn in Paris für realistisch. Im vergangenen Jahr gewann ein taiwanisches Team ein internationales Turnier in Frankreich, bei dem mehr als 50 Länder teilgenommen hatten. Bei den Youth Olympic Games 2018, wie auch bei der Battle of the Year im Dezember, scheiterte Taiwan kurz vorm Halbfinale. Zu den Medaillenchancen sagt Emma Chen:
Sie sind gut, sehr gut. Ob sie eine Medaille gewinnen, wird auch vom Bewertungssystem abhängen. Das ist noch nicht veröffentlicht worden.
Auch Medien aus dem chinesischen Festland spekulieren schon darüber, wie wohl die eigenen Chancen auf eine Medaille aussehen und auf eine Revanche für die jüngste Schmach von Okinawa.
China und Taiwan, auch im Sport, also eine Rivalität, das war ein Beitrag von Felix Lill. Und China, also Festlandchina, steht auch im Zentrum eines Skandals in einer anderen Sportart. Snooker hat rein optisch betrachtet ein Saubermann-Image, mit den Herren im Smoking gekleidet, die ernst dreinblickend Kugeln über einen sauberen grünen Tisch stoßen. Aber dieses Image bekommt gerade sehr große Kratzer. Seit Herbst wurden insgesamt schon 10 chinesische Spieler suspendiert. Sie sollen Spiele manipuliert und sogenannte Frames, also quasi einzelne Sätze in ihren Snookerpartien absichtlich verloren haben. Am Ende haben sie mutmaßlich von den Gewinnen aus Sportwetten profitiert. Nicht der erste Skandal dieser Art im Snooker. Schon vor einigen Jahren gab es ähnliche Vorwürfe und Fälle. Deshalb habe ich bei dem langjährigen Snooker-Experten und Kommentator Rolf Kalb angerufen und ihn gefragt, wie solche Manipulationen ablaufen.
Im Prinzip kann man das ganz einfach machen. Wir beide verabreden uns. Ich stimme zu, dass Sie 4-1 gewinnen. Ich bekomme Geld dafür und Sie wetten auf Ihren 4-1-Sieg oder ein Mittelsmann wettet auf Ihren 4-1-Sieg. Und wenn genügend Leute wetten, beziehungsweise die Wetten hoch genug sind, verdient man damit gutes Geld.
Und ich treffe dann die Kugel einfach nicht, oder wie?
Ja, zum Beispiel. Also es ist natürlich schwer nachzuweisen, ob ich den Ball jetzt knapp verschossen habe, ich sag mal einen halben Zentimeter neben die Tasche, weil ich nicht lochen wollte oder weil ich einfach einen Fehler gemacht habe. Also das sind dann schon aufwendige Untersuchungen, wenn man das wirklich nachweisen will. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, hier stehen lange Sperren im Raum. Das ist für einen Berufssportler natürlich zumindest ein vorübergehendes Berufsverbot. Das ist ein sehr scharfes Schwert. Und wenn es so kommen sollte, muss das Ganze ja auch gerichtsfest nachgewiesen werden. Denn die Betroffenen können ja durchaus auch vor ordentlichen Gerichten diese Entscheidungen überprüfen lassen.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, es ist eigentlich schwierig nachzuweisen, ob es jetzt eine bewusste Manipulation ist oder einfach ein Fehler des Spielers. Würden Sie sagen, dass Snooker anfällig für Manipulationen ist?
Jede Individualsportart hat da natürlich eine gewisse Gefahr. Das gilt nicht nur im Snooker, das gibt es auch in anderen Sportarten. Wir hatten ja auch im Tennis schon mal Vorkommnisse. Auch da können wir verabreden, dass ich den zweiten Satz 6-1 gewinne und dann dementsprechend darauf wetten. Also so etwas ist immer möglich. Aber das ist ja auch der Grund, weshalb man im Snooker eigentlich intensive Anstrengungen unternimmt, um so etwas aufdecken zu können. Es ist so, dass bei jedem Snooker-Match, egal ob es auf dem TV-Tisch ist oder auf Tisch 6 hinten rechts in der Ecke, da hängen Kameras drüber, die alle 3-4 Sekunden ein Bild schießen. Und anhand dieser Bilder können dann Experten nachher auch nachvollziehen, ist da etwas Auffälliges passiert im Laufe dieses Matches, machen die Entscheidungen der Spieler Sinn oder aber sieht das so aus, als sei da absichtlich irgendwas gemacht worden. Also da gibt es weitreichende Möglichkeiten, da wird ein großer Aufwand getrieben, um so etwas zu vermeiden. Und nicht umsonst steht im Spielervertrag auch ganz klar drin, Wetten auf Profi-Snooker-Matches sind verboten.
Jetzt ist Snooker ja in den vergangenen Jahren auch in Deutschland immer beliebter geworden. Man könnte fast von einem kleinen Boom sprechen. Im Kern ist es aber immer noch eine britisch geprägte Sportart. Was bedeuten Skandale wie der aktuelle jetzt für die Verbreitung von Snooker in der Welt?
Sowas ist natürlich immer ein Desaster für eine jede Sportart. Die Image-Schädigung ist ganz einfach sehr, sehr groß. Der Ruf ist massiv geschädigt. Man darf auch nicht vergessen, Snooker versucht gerade den Sport immer weiter zu internationalisieren. Da hat es ja auch schon eine Reihe von Erfolgen gegeben. Eine solche Affäre ist da sicherlich nicht hilfreich bei. Und außerdem darf man auch nicht vergessen, für die World Snooker Tour ist China eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Markt, wo es vor Corona auch sehr hoch dotierte Turniere gab. Die sind jetzt während der Pandemie zwar ausgefallen, aber man hofft natürlich, dass die dann wieder zurückkommen und damit auch das Preisgeld für die Spieler. Eine solche Affäre kann da natürlich auch einen Rückschlag bedeuten, zumal in der aktuellen Affäre eben ausschließlich chinesische Spieler verwickelt sind bisher.
Snooker-Experte Rolf Kalb im Interview zu der aktuellen Manipulationsaffäre im Snooker. Auch mit ihm habe ich noch ausführlicher gesprochen, auch zu den bisherigen Manipulationsfällen im Snooker. Das ganze Gespräch steht wie gehabt online auf deutschlandfunk.de/sport und in der DLF-Audiothek. Und dort finden Sie auch alle anderen Beiträge aus dieser Sendung zum Nachhören. Und damit endet Sport am Samstag für heute. Mein Name ist Christian von Stülpnagel. Ich bedanke mich bei dem Team hinter dieser Sendung für die Unterstützung und der Hilfe bei der Vorbereitung. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in diesen Abend.